Hallo und herzlich willkommen zu 331. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Der interreligiöse Podcast des House of One. Oder kurz, dein Lieblingspodcast. Juhu! Wir sprechen heute über unsere Religionspraxis im Alltag und ich habe Fragen vorbereitet, die ich Kybra stelle. Wir machen nämlich jetzt eine kleine Miniserie und stellen uns gegenseitig jede Folge ein paar Fragen. Es geht los in dieser Folge mit meinen Fragen an Kybra. Wir sprechen darüber, wie oft Kybra betet, wie du in den Heiligen Schriften liest, wie es bei dir zu Hause aussieht. Wir sprechen auch über dein Kopftuch und darüber, wo du es kaufst und wie du es bindest und so weiter. Also all das, was man sich vielleicht manchmal gar nicht traut zu fragen. Schön, dass du da bist, Kybra.
Ja, danke. Danke, dass du da bist.
Und an dieser Stelle ganz liebe Grüße und gute Besserung an Rebecca.
Oh ja, liebe Grüße.
Bevor wir loslegen, möchte ich euch aber aufmerksam machen auf die aktuelle Spendenaktion beim House of One. Und zwar noch bis zum 25. Februar wird jede Spende verdoppelt. Das House of One ist auf Spenden angewiesen und es ist ganz wichtig, dass die Arbeit des House of One, die interreligiöse Bildungsarbeit, der interreligiöse Dialog gerade in diesen Zeiten nicht abbricht, sondern weiter gestärkt und gefördert wird. Wir danken ganz herzlich an dieser Stelle der Bethe-Stiftung und der Hela-Avis-Stiftung und wollen euch fragen, animieren und ja, ermutigen zu spenden, denn jetzt für die wenigen Wochen noch wird jede Spende verdoppelt. Aus einem Euro werden zwei gemacht. Wenn ihr 20 Euro spendet, werden daraus 40 gemacht. 100.000 Euro ist das Spendenziel und 70.000 Euro haben wir bisher schon erreicht.
Yay.
Wir sind also im Endspurt. Ihr könnt spenden über unsere Website.
Und zwar auf der Seite house-of-one.org findet ihr unsere Spendenaktion und wir verpacken das natürlich auch in unsere Shownotes. Also schaut mal rein und wenn ihr wollt und könnt, dann spendet uns doch. Vielen lieben Dank.
So, jetzt geht's aber los, Kybra. Du bist dran mit ganz ehrlichen Fragen an dich. Ich weiß, dass du jeden Tag betest, 5-mal am Tag, mindestens. Aber ich frage mich, wie beginnt dein Tag? Beginnst du sofort mit dem Morgengebet, wenn du aufwachst, oder machst du dich erstmal fertig und frühstückst ganz gemütlich?
Also die Frage muss ich tatsächlich je nach Jahreszeit auffassen. Momentan ist es so, dass ich bis 8 Uhr morgens noch mein erstes Gebet verrichten kann. Also es ist eigentlich ganz gut, weil da muss ich nicht nochmal extra in der Nacht quasi aufstehen für das Gebet. Dennoch ist es manchmal schwierig, wenn man ein bisschen später ins Bett gegangen ist. Also ich wache quasi so um 7:30 auf und dann gehe ich direkt erstmal meine Gebetswaschung holen und dann erst beten. Und wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, dann krieche ich mich nochmal ins Bett für 10 oder 15 Minuten und dann erst komme ich raus für fertig machen und los in die Arbeit. Und meistens ist es tatsächlich so, dass ich erst entweder bei der Arbeit so ein bisschen was esse oder wenn ich noch mehr Zeit habe, also wenn ich noch keinen Termin habe oder in die Arbeit muss, dann quasi danach eben erst frühstücke. Aber erst das Gebet, weil das eine bestimmte Uhrzeit hat, bis die dann verrichtet worden sein muss. Und genau, und Frühstück ist dann so zweitrangig.
Okay, also nehme ich mal an, du bist im Urlaub, du hast einen faulen Tag vor dir, du musst gar nichts tun. Das heißt, du würdest dann morgens vor 8 aufwachen, beten und dich dann nochmal ins Bett legen.
Oh, auf jeden Fall. Vor allem, also in Sommerzeiten ist es halt tatsächlich so, dass wir so um 5 Uhr oder so aufstehen müssen. Und dann bietet sich das natürlich erst recht an. Dann schaue ich, okay, dann rechne ich manchmal auch, wenn ich um 8 Uhr aufstehen muss und um 5 Uhr auch wegen dem Gebet, dann stehe ich extra ein bisschen früher auf, damit ich noch ein paar Stunden habe zum Schlafen und dass es nicht so eine halbe Stunde dazwischen ist. Aber das macht jeder natürlich für sich anders. Manche sind da so, okay, einmal aufgestanden, ich gehe nicht mehr ins Bett und fange meinen Tag an. Aber ich bin da, glaube ich, so ein bisschen eher die noch mal ein bisschen ins Bett ist.
Ich weiß, dass du Kopftuch trägst, dass du Hijab trägst. Wie legst du das an? Also, ich habe dich gerade gefragt, wenn ich jetzt mir vorstelle, du musst jetzt nicht zur Arbeit, du musst nicht nach dem Gebet, gehst du frühstücken vielleicht und dann auf dem Weg zur Arbeit, dann hast du natürlich, trägst du natürlich dein Kopftuch, aber wenn ich mir vorstelle, es ist gerade keine Podcast-Zeit, es wird nicht gearbeitet, es ist Urlaub, du liegst also den ganzen Tag auf dem Sofa, trägst du dann Hijab oder nicht?
Nein, also wenn ich daheim bin und keine Gäste habe und genau, allein oder mit der Familie bin, dann habe ich tatsächlich mein Kopftuch nicht an. Aber vielleicht witzig, wenn man spontan irgendwie einen Besuch bekommt oder eben der Postbote oder so und es klingelt spontan und man hat damit nicht gerechnet, dann ist es schon so, oh schnell, was kann ich mir überziehen? Und Gott sei Dank wohne ich in der zweiten Etage. Das heißt, ich kann kurz zum Hörer und schauen, wer es ist. Und wenn es der Postbote ist, dann habe ich Zeit, bis er hochkommt, schnell in meinem Zimmer zu gehen, mein Kopftuch anzulegen oder irgendwas, was ich finde, wenn ich einen Hoodie anhab, dass ich dann quasi die Mütze hochziehe und dann die Bänder
so genau. Also, und das wäre meine Frage gewesen. Das dauert, also dein Kopftuch ist so schön und so elegant gelegt. Das dauert ja einen Moment,
oder? Die Postboten sehen uns in Zuständen, wo man sich denkt, oh Gott. Also ich glaube, Grüße an alle Postboten und ich glaube, die haben auch witzige Stories zu erzählen. Vor allem, das ist auch so ein Running Gag zwischen Hijabis. Wir sagen halt immer, die Postboten sind diejenigen, die uns in schlimmsten Verhältnissen gesehen haben. Also so Pyjama, so von Teddybär-Pyjama mit keinem anderen komischen Decke-Kopftuch. Also wenn man gerade mal kein Kopftuch gefunden hat, so die Decke einfach mal so mitnehmen. Es ergeben sich schon komische Bilder und man hofft natürlich, dass der Postbote sich nicht an dich erinnern kann oder dass dieser Postbote überhaupt jemand Bekanntes ist.
Ja. Ah ja, diese Geschichte hat auf jeden Fall meinen Tag gerettet. Cool. Oh ja, ich kann da ein bisschen anschließen. Also ich habe jetzt nicht den Struggle, den Hustle mit dem Kopftuch, aber ich kenne das auf jeden Fall, dass ich in katastrophalen, faulenzenden Zuständen zu Hause bin und gehe nicht davon aus, dass irgendjemand kommt und mich stört und dann klingelt es. Und das Gute aber ist, ich wohne im 4. Stock. Mm. Das heißt, ich habe wirklich so bestimmt 1-2 Minuten Zeit, mich irgendwie einigermaßen anzuziehen und okayisch auszusehen. Aber ich hatte auch schon Momente, wo ich gesagt habe, lassen Sie es einfach vor der Tür stehen, ich komme nachher raus.
Ja. Das ist eine gute Idee.
Ja. Ja,
das macht Sinn. Das mache ich nächstes Mal auch, ja.
Ja.
Also manchmal, wenn man merkt, es dauert einfach noch, dann rufe ich auch so, ich komme. So auf so eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Wenn du ein paar Schritte machst, bist du schon eigentlich an der Tür. Aber so, ich komme.
Es dauert noch.
Genau. Oh Mann.
Ja. Oder man sagt an der Gegensprechanlage so, ich habe Corona, bleiben Sie einfach unten. Genau.
Stimmt
das. Ja, das sind die kleinen Tricks und Tipps, die ihr hier in unserem Podcast erfahrt.
Oh Mann.
Ja, ich habe aber auch die Frage, wie beginnst du dein Frühstück? Also ich weiß, du betest zu den Gebetszeiten mindestens 5-mal am Tag. Ich weiß, dass du auch Bittgebete verrichtest zwischendurch. Aber wie ist es, wenn du jetzt frühstückst oder etwas zum Mittag isst? Sprichst du dann ein Gebet vorher?
Ich weiß nicht, ob wir das jetzt als Gebet zählen lassen können. Also wir sprechen immer, also ich spreche immer die Besmele aus. Mhm. Oder ich versuche es, wenn ich es nicht vergesse. Und das ist eben so ein Anfangsformel, sage ich einfach mal. Man sagt einfach eben, man vergewissert sich, dass alles eben im Namen Gottes des Barmherzigen ist. Und das ist auch so ein Dank vielleicht auch. Also ein Bittgebet vielleicht, weiß ich nicht, wie ich das nennen soll. Und genau, das versuche ich immer zu sagen. Und am Ende dann eben des Essens, Elhamdulillah, also Gott sei Dank zu sagen für die Speisen etc. Also man kann das eigentlich auch schon so ein Mini-Gebet annehmen. Aber es ist jetzt nichts Großes, es ist halt schnell gesagt. Und das muss ich auch gar nicht laut sagen, das mache ich einfach so gedanklich, innerlich.
Hast du schon mal ein Gebet vergessen?
Ja, total. Also meinst du jetzt vom Tischgebet oder allgemein von den...
Allgemein.
Ja, also vergessen oder verschlafen auch. Gerade leider eben diese Morgengebete, die man einfach... Ich stelle mir einen Wecker und ich bin eine Person, ich weiß nicht, wie du Wecker stellst, aber ich bin so, wenn ich um 7.30 Uhr aufstehen möchte, dann ist bei mir Wecker 7.20 Uhr, 7.25 Uhr, 7.30 Uhr und dann noch 35 Uhr. Und manchmal überhöre ich irgendwie doch alle und das ist dann nicht so toll, wenn ich aufgestanden bin und schaue, okay, ich habe es jetzt verpasst. Manchmal habe ich das dann gar nicht richtig gecheckt, weil ich noch im Schlaf bin. Dann ist es so, oh, verpasst und weiter. Aber dann ist es halt schon für mich so schon ein bisschen doof, im Nachhinein zu sagen, ja toll, jetzt habe ich es verpasst. Aber genau, Gott ist barmherzig und da hoffe ich, dass Gott das mir verzeiht. Also ja. Passiert immer wieder, ja. Es ist, glaube ich, auch menschlich.
Ja. Und das macht es ja auch aus, also da ein bisschen beweglich zu sein und ein bisschen flexibel zu sein und nicht päpstlicher zu sein als der Papst, würde man jetzt sagen.
Ja.
Also ich weiß, du hast erzählt, dass du durchaus auch Gebete nachholst,
ja.
Also wenn es einen wichtigen Termin gegeben hat zum Beispiel oder ein kurzfristiges Ereignis, was es jetzt nicht ermöglicht hat, nehmen wir mal an, man steckt irgendwo fest oder so und kann keine Waschung vollziehen oder, das kann ja in so vielen Fällen passieren, da habe ich von dir gelernt, dass man die Möglichkeit hat, auch Gebete nachzuholen.
Genau, also es ist kein tatsächlich, das ist auch so ein bisschen Tricksen. Also nachholen ist immer so ein, sowas gibt es eigentlich im Eigentlichen nicht, aber man hofft halt eben, dass man das wieder gut machen kann. Aber was es gibt, ist zusammenlegen.
Mhm.
Und zwar kann man, also fünf Gebete, man kann zwei zusammenlegen und im Nachhinein eben verrichten. Und das gibt's. Allerdings sind da auch wieder die unterschiedlichen Rechtsschulen unterschiedlicher Meinung, beziehungsweise meine Rechtsschule hat das eigentlich nicht. Nur meine Rechtsschule sagt, also die hanefitische Rechtsschule sagt, das gibt es bei uns nur in der Pilgerfahrt. Aber ich vertrete die Meinung, auch andere natürlich, nicht nur ich als Einzelperson, die aus dieser Rechtsschule sind, dass man bei Not das auch übernehmen kann von anderen Rechtsschulen. Genau, das ist auch so ein bisschen...
Und es ist ja durchaus eine große Not, wenn man mal geschlafen hat.
Also ja, bei Verschlafen zählt das tatsächlich nicht, weil dieses Gebet kann nicht zusammengelegt werden. Aber was zusammengelegt werden kann, sind eben Nachmittagsgebete. Dass man, wenn ich weiß, okay, ich bin zum Beispiel im Flieger und ich habe die Möglichkeit, dort nicht zu beten, dass ich dann bei der Landung quasi dann die zwei zusammenlege. Genau sowas. Aber genau, manche sehen das auch als Tricksen und sagen dann auch, das gibt es bei unserer Rechtsschule nicht, das darfst du eigentlich so nicht machen. Also da gibt es auch wieder unterschiedliche Meinungen. Aber genau, für diejenigen, die das kennen oder das als Fachbegriff haben wollen, ist, ich spreche von Jem machen, also zusammenlegen, genau, das Arabische jetzt auch nochmal.
Und wenn du jetzt zu Hause betest, legst du fürs Gebet dein Kopftuch an?
Ja, genau, das ist bei uns tatsächlich so, dass beim Gebet, egal ob man auch draußen als Hijabi ist oder nicht, dass im Gebet quasi, also diesen fünftäglichen Gebet, ein Kopftuch tatsächlich als, es ist ein Ritual, ich weiß nicht, es gehört einfach dazu, dass es der Kleidungsstil von diesem Gebet dann auch, genau. Mhm. Also es machen auch tatsächlich meine Freundinnen, die normalerweise kein Kopftuch haben, aber beim Beten dann eben schon.
Und es gibt ja verschiedene Arten, wie das Kopftuch oder Hijabi gelegt wird und gebunden wird. Wie lange brauchst du, um dein Kopftuch anzulegen?
Tatsächlich nicht so lange, weil ich Kopftücher benutze, die nicht unbedingt gebügelt werden müssen. Früher habe ich Kopftücher benutzt, die unbedingt gebügelt werden mussten, und zwar nach jedem Anziehen oder vor jedem Anziehen. Und das war, fand ich, echt anstrengend, weil da muss ich immer, vor allem mein Bügeleisen und Bügelbrett ist nicht irgendwie immer so ein Stand. Die muss ich erstmal aufklappen und warm werden lassen. Und das ist, da komme ich nicht mehr hinterher. Und ich finde es sowieso viel bequemer, wenn ich eben solche Kopftücher habe, wie ich jetzt gerade auch. Also so vom Stoff her ein bisschen fester und da sieht man halt nicht jede einzelne Falte. Und genau deswegen, ich glaube, ich brauche nur so 3 Minuten, weil mittlerweile haben die auch ihre Falten, wo ich sie immer zusammenfalte und dann mir es anlege. Und dann habe ich noch meine Frankenstein-Nadelchen auf meinem Kopf. Die sind nicht in meinem Kopf, die sind natürlich, die gehen durch diesen Stoff hindurch. Genau, also ich glaube 3 Minuten tatsächlich. Manchmal habe ich Kopftücher, die ein bisschen rutschiger sind. Und wenn man es mal eilig hat, dann sind die auch manchmal nervig, weil die lassen sich dann nicht so schnell machen. Und aber du kennst es bestimmt auch mit Frisur oder anderen Sachen. Wenn du es eilig hast, dann passiert immer viel mehr, was eigentlich normalerweise nicht sich besser machen lässt. Genau, ja.
Und hast du auch welche, die... weiß ich nicht, die du besonders gerne trägst, andere, die man mal tragen muss, weil sie eine besondere Farbe haben und dann zu dem Anlass besser passen und weiß ich nicht, andere, die du weitergegeben hast oder nicht mehr anziehst.
Also ich glaube, ich habe tatsächlich viele Kopftücher und...
Wie viele hast du eigentlich?
Ich muss die echt mal zählen. Also schon über 20, das kann ich glaube ich schon sagen, aber ich ziehe glaube ich immer wieder dieselben an, also 4 Farben habe ich, die ich irgendwie immer wieder nur anziehe. Eine blaue, eine rosa, eine orange und die braune hier. Irgendwie nur diese 4 hätten mir, glaube ich, auch gereicht für mein komplettes Leben vielleicht auch. Okay, ich übertreibe jetzt nicht, aber für Hochzeiten oder besondere Anlässe, da habe ich natürlich auch Kopftücher, die so ein bisschen schnörkeliger sind, so ein bisschen nicht glitzern, aber so, du weißt, was ich meine, so genau, so eleganter eigentlich ausschauen. Ja. Aber genau, ich ziehe eigentlich tatsächlich immer dieselben 4 an, weil ja, die liegen einfach mir, glaube ich, einfach auch besser und die passen auch einfach zu meinen Outfits, glaube ich.
Und hast du irgendwie einen Lieblingsladen in Berlin, in den du gerne gehst, wo du deine Kopftücher, Hijabs kaufst oder machst du das online oder weiß ich nicht, gibt es sowas wie, dass eine Freundin vorbeikommt und welche vorstellt? oder genau, was ist, wie machst du das und wie ist das so in der muslimischen Community?
Ich versuche tatsächlich eigentlich nicht so oft in solchen Läden zu gehen, weil dann kaufe ich unnötig, weil ich habe schon so viele und ich brauche sie eigentlich gar nicht. Und genau, aber wenn ich mal eins kaufen möchte, dringend haben muss, dann gehe ich tatsächlich in den Laden. Vor allem in Berlin gibt es da schon ein paar. Vielleicht hier eine Schleichwerbung. Es gibt in Wedding einen Saphir-Laden. Saphir, da gehe ich eigentlich gerne hin.
Okay, also da können wir dich antreffen.
Ja, also ich weiß nicht, ob die mich dort mittlerweile so gut kennen, aber versucht's mal.
Aber gibt es auch so Trends, also bestimmte Stoffe oder Farben oder eine bestimmte Art und Weise zu binden oder zu falten oder weiß ich nicht, die jetzt anders sind als vor 5 Jahren, als vor 10 Jahren?
Oh ja, das ändert sich immer wieder und man erwischt sich ja, wenn man älter wird, wenn man so auf Fotos schaut, so was habe ich vor 5 Jahren getragen und wie habe ich das getragen, oh mein Gott, sowas gibt es tatsächlich, aber ich bin eine Person, die, ich habe, glaube ich, schon mein Kopftuch, seit ich 13, 14 bin. Und ich bin einer der wenigen Personen, die ihr Stil nicht so krass geändert hat. Also ich bin eine Person, die nicht so modeaffin ist und deswegen nicht bei jedem Modetrend mitgemacht hat. Und deswegen kann ich sagen, bei mir gibt es nicht so unterschiedliche Kopftuchfälle. Aber wenn ich so die Gesamtgesellschaft, also muslimische Hijabi-Gesellschaft anschaue, da gab es schon sehr unterschiedliche Sachen von, ich habe dir jetzt, also du siehst mich gerade, aber ich beschreibe mal kurz, unterm Kopftuch habe ich nochmal so ein Bandana, damit die Haare eben nicht rausschauen. Das hat auch nicht jeder.
Aber geht das Bandana komplett um dein Gesicht herum? Oder also sonst ist so ein
Das ist so wie so ein Bandana? Chirurgenband. Also das geht auch über den Kopf und da gibt es hinten 2 Bänder, die kann man dann eben zusammenbinden. Genau, also über Ohren oder unter den Ohren, das ist auch wieder beliebig und manche machen es gar nicht, weil die das Kopftuch dann auch irgendwie anders dran haben, aber bei mir würde das, glaube ich, einfach rutschen. Naja, ich bin es halt wahrscheinlich so gewöhnt und da gab es mal so einen Trend, dass man von diesen Bandanas, Bonne heißen die, dass man unterschiedliche Farben übereinander gelegt hat und so gekreuzt hat und dann hat man halt einfach so einen Farbverlauf, Palette, keine Ahnung und das war, glaube ich, so 2006 oder um den Dreh, so ein Trend und bei uns gab es dann auch in der Schule eine, die hatte einfach so einmal 12 unterschiedliche Farben und dann hatte sie einmal Ozean Kopf auch noch. Also das finde ich dann schon ein bisschen krass und Ja, habe ich nicht mitgemacht. Das ist jetzt auch kein Judge jetzt, nicht falsch verstehen. Aber ich kenne sehr viele, die das gemacht haben und die jetzt sagen, oh Gott, was habe ich da gemacht? Also aber ich glaube, das kommt immer wieder vor. Auch wenn wir jetzt unsere Fotos von Kindsein anschauen, dann denken wir uns manchmal auch, Mama, was hast du mir da angezogen oder was habe ich da angehabt?
Ja,
genau. Also sowas gibt es aber, wie gesagt, ich bin nicht diejenige, die so krass mit der Mode mitgeht. Und jetzt gibt es auch unterschiedliche Trends mit sehr gemusterten und sehr feinen Tüchern. Aber ich bin da so ein bisschen monoton und schlicht und bequem.
Zeitlos.
Genau, danke.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du zu Hause bist und im Koran liest oder vielleicht auch in anderen Texten, wie machst du das? Also hast du da, es gibt ja ganz oft für die Arbeit zum Beispiel besondere Ausgaben und so oder auch in der Moschee. Aber wenn du zu Hause bist, hast du dann so deinen Koran, den du schon seit sehr vielen Jahren hast, liest du aus einer ganz besonderen Ausgabe, liest du online? Wie machst du das? Wie liest du deine Texte, deine religiösen Texte?
Also für mich ist es tatsächlich wichtig, ich sehe das auch als Gottesdienst, oder es ist auch ein Gottesdienst, den Koran auf Arabisch zu lesen, obwohl ich ja Arabisch so nicht verstehe. Und da habe ich tatsächlich einen Koran, den hatte ich mal von meiner Mama nicht ausgeliehen, mittlerweile ist es meins. Aber sie ist okay damit, weil sie hat...
Also einfach sehr lange behalten.
Genau, jetzt hat sie es verjährt. Jetzt gehört es mir. Weil der eigentliche Eigentümer dich danach gefragt hat.
Willst du es gar nicht zurückhaben?
Nee, es ist was Gutes, weil sie teilt dann quasi ihren Koran mit mir und immer, wenn ich darin lese, dann bekommt sie auch gute Taten zugeschrieben, weil ich durch sie auch das lesen kann. Genau, so. Genau, mein Koran ist schon älter. Ich habe so einen kleinen A5-Koran. Und genau, davon lese ich. Aber wenn ich unterwegs bin, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, das immer mitzunehmen. Und ich möchte natürlich auch nicht, dass es dreckig wird und so einfach in die Tasche legen geht auch nicht. Deswegen lese ich auch sehr oft aus dem Smartphone einfach, genau. Aber das mag ich halt auch nicht so krass, weil Smartphone ist schön und gut, du hast einfach die ganze Bibliothek dabei, aber das ist dann irgendwie doch ein bisschen schwieriger oder einfach von der Konzentration her. Ich mag es, glaube ich, wenn ich es anfassen kann und wenn ich es einfach so spüren kann.
Ja.
Und aber was die Übersetzung angeht, da habe ich tatsächlich schon zwei Übersetzer, die ich mir eher lese. Eins ist Ali Ünal und eins ist Suat Yıldırım. Von Ali Ünal gibt es auch die deutsche Ausgabe. Da finde ich das besonders gut, dass die auch sehr viele Kommentare und sogar auch Verweise zur Bibel hat. Also da gibt es manchmal Stellen und da steht dann zum Beispiel sowas Ähnliches kommt auch in der Bibel in dieser Quelle vor, dass man das dann auch irgendwie direkt dann aufschlagen kann und nicht selber irgendwie nochmal recherchieren muss. Genau, und das finde ich immer hilfreich, wenn so Mini-Kommentare oder etwas längere Kommentare da sind. Genau.
Da habe ich mal eine Frage an dich. Also es gibt große Bibeln für den Gottesdienstgebrauch. Das sind dann meistens ganz schön verzierte, ganz alte Bibeln auch. Die sind da so richtig groß. Also so die bei mir in der Kirche ist auch richtig schwer. Also das muss man immer so richtig raushieven und dann auf den Altar legen und dann diese wirklich unfassbar alten und schön verzierten Seiten dann so aufzuklappen. Da würde ich natürlich nie reinmalen, das ist klar. Aber viele Christinnen haben zu Hause auch eine Bibel, mit der sie die Texte studieren. Und dann schreiben sie mit Bleistift oder mit schönen bunten Farben, schreiben sie da rein, kleben sich Zettelchen rein oder Sticker. Manche Bibelausgaben gibt es auch, die extra einen Platz haben, so einen dickeren Rand an der Seite, wo man sich Notizen machen kann und so. Gibt es das auch mit dem Koran? Würdest du in den, also Koran malen oder nicht?
Oh, nein! Also ich mache natürlich Post-its, mache ich. Also ich spreche jetzt erstmal von dem arabischen Originalschrift, weil da gibt es, finde ich, immer für mich eine Unterscheidung. Und genau, bei dem Originalen mache ich tatsächlich auch nichts mit Textmarkern, nichts mit Bleistift. Als ich den Koran gelernt habe, also in meinem jüngeren Alter, wo ich dann in der Moschee war, da hatten wir einen Lehrer, der hat uns dann immer, also wir haben vorgelesen und bis zu einem eben Versende, und dann hat er gesagt, okay, studiere jetzt mal den nächsten Vers und komm nächste Woche und dann schauen wir, ob du weiterkommst, ja? Und dann hat er immer mit seinem Kuli in meinem Koran so ein Zeichen reingemacht, so, okay, ab hier machst du weiter mit Kuli, und das war für mich schon damals so, das bekomme ich niemals da raus.
Hallo?
Hallo, geht's noch? Also es ist nichts Verbotenes, aber das stört mich einfach, dass da, er hat einfach jetzt ein Zeichen in meinem Koran. Warum ist das immer noch drin? Also so erinnere ich mich an ihn.
Ja.
Vielleicht ist das auch eine Taktik, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich war das so unbewusst, aber trotzdem stört mich das. Aber ich sehe da, das ist, glaube ich, kein Verbot, irgendwie so ein Strichchen oder irgendwas markieren zu markieren. Aber ich persönlich, nein, im Original-Koran mache ich das nicht. Aber das mache ich tatsächlich in der Übersetzung. Vor allem Textmarkern. Also nichts nochmal dazu schreiben, sondern Textmarkern oder Post-its reinkleben. Da mache ich das tatsächlich, aber da habe ich eine Unterscheidung. Als ich zum ersten Mal von einer christlichen Freundin gesehen hatte, dass die auch so, also sie hat das auch total gut erklärt. Sie meinte so, ja, das ein Buch ist ja gelesen. Vor allem, du merkst, wenn jemand mit einem Buch sich richtig auseinandergesetzt hat, wenn einfach so viele Post-its und Textmarker und das Buch so ein bisschen abbenutzt ist, einfach so. Mhm. Das merkt man ja daran. Und das hat sie eben so erzählt, dass sie die Bibel auch eben so liest, dass sie halt so richtig studiert und schaut und vergleicht. Und wenn man studiert, dann ist man ja meistens auch so, man setzt sich manchmal auf den Boden. Und dann hat sie die Bibel auch manchmal auf den Boden gelegt. Und das war für mich immer so, oh nein, sollen wir es nicht irgendwo anders hinlegen? Und dann so, nee, das passt für mich. Und dann war ich immer so, okay, wenn das für dich passt. Aber ja, das ist halt eine andere Wahrnehmung. Und genau, ja, also.
Ja, ich war letztens beim Schabbat-Feiern bei Rebecca.
Stimmt.
Und an Schabbat werden ja von vielen jüdischen, praktizierenden jüdischen Menschen keine elektronischen Geräte benutzt, auch kein Smartphone. Und wir haben irgendwie über eine Frage diskutiert und wir wussten irgendwie den Namen von einer Person nicht, die in Tora und Bibel vorkommt. Und ich hatte mein Handy in der Tasche und ich meinte zu Rebecca, kein Problem, ich kann ja einfach nachgucken. Und Rebecca so, nein, nein, ich gehe gleich rüber und schaue in der Tora nach. Und ich war so, aber es ist kein Problem für mich, ich kann jetzt nachgucken. Und Rebecca wieder, nein, nein, ich gehe ruhig gleich rüber, aber es wäre eine sehr aufwendige Arbeit gewesen, weil man hätte lange wahrscheinlich blättern müssen und wir wussten nicht genau, wo wir das finden und so. Und wir haben das so dreimal hin und her gesagt, bis ich verstanden habe, dass sie hier keine elektronischen Geräte benutzt und auch nicht andere Menschen dazu auffordern möchte, dann welche zu benutzen. Und dann waren wir so, okay, guck nach.
Ja, aber das hat man halt nicht immer auf dem Schirm, genau, weil man es halt einfach selber nicht so kennt.
Ja, aber interessant, also genau. Wahrscheinlich würde man, wenn man jetzt, du hast ja islamische Theologie auch studiert, im Studium zum Beispiel einen Text, einen Vers, einen Absatz aus dem Koran ausdrucken und dann würde man daran mit Textmarker oder Bleistift oder so markieren können, weil manchmal ist es ja total wichtig, auch diese Texte richtig zu analysieren, ne? Welche Worte werden
total
benutzt, in welchem, weiß nicht, manchmal gibt es ja auch Reimform oder bestimmte Wiederholungen oder irgendwie Bezüge, dass man sich die markieren kann und so. Das würdest du schon
total
machen.
Total. Aber da finde ich die digitale Version wirklich ein Segen in der Hinsicht, weil wir haben, da sind wir, glaube ich, auch mit jüdischen Menschen auch gleich, weil wenn wir Texte aus unseren Heiligen Schriften haben, die ausgedruckt haben, die können wir nicht einfach so einfach in Papiermüll.
Mhm.
Am besten werden die entweder vergraben oder vergraben.
Ah, spannend.
Und also die Idee ist halt einfach, dass diese Koranverse nicht irgendwie auf irgendwo landen, wo man drauf tritt oder genau, das ist auch wieder so eine...
Interessant.
Ja.
Ohne Scheiß, Kübra, neben mir steht mein Papiermüll und da entsorge ich jeden Sonntagnachmittag meine ganzen Predigten, meine Gottesdiensttexte, wo die biblischen Texte ja auch drinne stehen, die hole ich dann immer aus meiner Kladde raus, die Blätter, und schmeiße sie. Also genau neben mir steht ein großer Mülleimer mit vielen biblischen Texten.
Also ich habe das natürlich auch, also es ist jetzt nicht so, dass ich noch nie irgendwie den Papiermüll geschmissen habe, das schon, aber es ist halt schon so, das Bessere ist halt eben, dass man das nicht so macht, und da finde ich halt eben die digitale Form viel besser. Dann kann man kann ja auch, mittlerweile gibt es ja zig Programme, wo man zoomen kann, wo man es irgendwie nochmal hervorheben kann und dann in virtuellen Papierkorb und dann trennt man natürlich nicht mit Bio und Papier. Ja. Und genau, das ist dann tatsächlich auf eine Nummer sicherer und dann ist es auch viel einfacher. Aber letztendlich, das, was du gesagt hast, genau, wenn ich das tatsächlich so studieren muss und schauen muss, aus welchen Wörtern, Buchstaben hat sich das zusammengesetzt und einfach die Texte einfach braucht, die ich irgendwie auch schnibbeln muss und irgendwie keine Ahnung, dann natürlich, dann arbeitet man dran und genau.
Ich habe noch eine Frage an dich. Also ich weiß, dass du deine Eltern in deinem Urlaub besucht hast, deine Familie besucht hast. Und jetzt stelle ich mir vor, es ist Gebetszeit. Betet ihr dann alle gleichzeitig in einem Raum? Oder sagt dein Vater, ich gehe in mein Zimmer, du gehst, weiß ich nicht, ins Wohnzimmer vielleicht. Macht ihr das zu verschiedenen Zeiten? Oder auch sonst, wenn du mit deinen Freundinnen bist, macht ihr das gleichzeitig oder jede Person für sich?
Also ich fange mal bei der Familie an. Wenn es jetzt ein normaler Tag ist, ich unterscheide jetzt zwischen normalen Tagen und Ramadan am Abend, okay? Und genau, an normalen Tagen ist es bei uns in der Familie tatsächlich so, dass jeder für sich betet. Und wenn meine Mama ist meistens diejenige, die zuerst so irgendwie laut auch sagt so, oh, jetzt gehe ich mal meine Gebetswaschung machen. Und dann ist es so ein Alarm für uns alle. Ah, ich muss auch noch. Also das macht sie ganz geschickt. Ich glaube, das ist immer noch so ihre Mutter so erinnern. Ich möchte die Kinder so gut daran erinnern, dass sie jetzt auch ihr Gebet verrichten sollen.
So, genau, ich gehe jetzt mal los.
Genau. Oder wenn sie dann einfach so einen Gebetsteppich nimmt und so, ja, jetzt bete ich mal so. Ah, stimmt, da war doch was. So. Genau, und dann ist es so, dass man dann nacheinander, und wir haben ein zweistöckiges Haus, also heißt, wir haben zwei WCs auch, dann geht jemand hoch und jemand ist unten und jeder für sich. Und mein Papa ist auch einer, der nicht so gerne vorbetet. Da lässt er eher meinen Bruder machen. Er sagt dann so, ja, mach du kannst das besser rezitieren und du machst es besser. Und genau. Und da komme ich jetzt zu Ramadan. In Ramadan haben wir zu den 5 Gebeten nochmal ein zusätzliches Gebet, was eben etwas länger ist. Und der lässt sich in Gemeinde, also wenn man mehrere Personen ist, viel besser oder viel, was heißt besser, schöner einfach beten, weil das auch dann ein bisschen schneller verläuft und dann hat man auch so nochmal Gemeinschaftsgefühl und genau. Und da ist es tatsächlich so, dass wir das öfters dann zusammen machen, beten. Oder man geht halt eben in eine Moschee, wo das sowieso schon von jemandem vorgebetet wird, dass man sich dann einfach anschließt. Genau, aber also wir sind, glaube ich, eine Familie, die eher alleine betet. Wenn dann zur gleichen Zeit oder Pi mal Daumen, aber genau, nicht immer in Gemeinschaft. Und mit Freunden ist es so, ich komme aus einer Tradition, wo Frauen nicht vorbeten. Und genau, und wenn wir mit Freundinnen zum Beispiel unterwegs sind, dann beten wir tatsächlich zur selben Zeit, auch nebeneinander, aber nicht miteinander, also nicht in Gemeinschaft. Und da ist, glaube ich, auch das, warum wir dann zusammen beten, ist einfach, dann können wir kurz Pause machen, wir beten und dann geht's weiter mit dem Talk oder Essen, was auch immer. Ja. Genau, das bietet sich einfach an. Dann müssen wir nicht immer auf jemanden warten. Genau, es ist also unterschiedlich.
Und Freitag ist ja der Tag des Gemeinschaftsgebetes, der Tag, an dem viele Musliminnen auch in die Moschee gehen. Wie ist das? Gehst du regelmäßig freitags in die Moschee? Musst du oder ist das freiwillig? Genau, wie machst du das?
Also Frauen sind nicht verpflichtet, es ist nicht obligatorisch für Frauen, in den Freitagsgebet zu gehen. Und der Freitagsgebet ist eigentlich der Mittagsgebet, nur in einer anderen Form, sage ich jetzt mal. Also ich muss diesen Mittagsgebet schon verrichten, aber nicht unbedingt in der Moschee. Ich könnte in die Moschee, aber muss nicht. Es ist eine Erleichterung. Und ich bin es einfach nicht so gewohnt, dass ich dann am Freitag dann tatsächlich fürs Mittagsgebet oder Freitagsgebet eben in die Moschee gehe. Deswegen bin ich dann eher zu Hause. Papa und
gibt's
mein Bruder.
Eigentlich, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber wenn ich im Gottesdienst bin und den jetzt nicht halte, sondern als Gottesdienst-Teilnehmerin da bin, gibt es da auch so, weiß ich nicht, Menschen, denen das irgendwie eher ein bisschen unangenehm ist zu beten, weil sie, weiß ich nicht, einen merkwürdigen Rhythmus haben und dich dann irgendwie rausbringen. Also ich kenne das zum Beispiel, wenn ich manchmal neben Menschen bin, die die Töne nicht ganz treffen oder so laut singen dass sie mich dann so ein bisschen rausbringen oder wenn man so Gebete spricht, wie zum Beispiel das Vaterunser und jemand sagt das so ganz laut, aber ein bisschen schneller irgendwie, dann irritiert mich das total und dann weiß ich schon, dass ich mich lieber an die Stelle setze, wo ich eher ein bisschen alleine bin oder wo so Menschen sind, wo ich ein bisschen besser mit zurechtkomme. Also ist das ähnlich bei dir?
Ja, sowas kenne ich. Aber da muss ich nochmal kurz unterscheiden. Wenn wir beim Gebet, also Hauptgebet, zusammen beten, also mit einem Imam beten, dann ist es so, dass der Imam rezitiert, laut oder leise, und wir eigentlich die Bewegungen mitmachen. Bei älteren Menschen, wenn ältere Menschen neben dir sind, dann hörst du aber bei denen, obwohl das zum Beispiel ein leises Gebet ist, du hörst bei denen so und ein bisschen lauter halt, weißt du, als sonst. Und dann komme ich manchmal mit meinen eigenen Gedanken durcheinander, weil ich rezitiere dieselbe, denselben Vers, aber die Person neben mir ist vielleicht ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer oder hat eine andere Aussprache, weiß ich nicht, und macht das halt so ein bisschen lauter, sodass ich das auch mithöre, dann komme ich halt entweder, dann komme ich durcheinander, weil dann versuche ich mich irgendwie bei ihm anzupassen oder meinst es dann irgendwie doch anders und dann ist es manchmal so, okay, lieber neben Menschen, die das nicht so laut machen, aber das weißt du halt davor auch nicht manchmal, erst nachdem du schon angefangen hast mit dem Gebet.
Genau. Kann man dann nochmal den Platz wechseln? Weil, also wenn ich jetzt, also ich, die Male, die ich in der Moschee gewesen bin und das gesehen habe oder auch im Film, dann stehen die Menschen, die Musliminnen nebeneinander, fast Schulter an Schulter, man macht gleichzeitig diese Bewegung.
Eben, da kannst du das, du kannst
dann zwischendurch nochmal die Reihe wechseln oder geht es nicht?
Das kannst du erst dann machen, wenn diese Einheit vom Gebet fertig ist.
Okay.
Genau, aber dann ist es meistens sowieso schon zu Ende mit dem Gemeinschaftlichen, aber dann hast du nochmal für dich ein Gebet und da kannst du nochmal woanders hin.
Okay.
Genau, aber wenn du schon beim gemeinsamen Gebet erst festgestellt hast, bei der ersten Einheit so, oh, ich hätte woanders stehen sollen, dann ist es schon zu spät.
Okay.
Ja, dann müssen wir uns einfach aushalten. Aber genau, so extrem ist es einfach nicht, weil beim Vorbeterkonzept eben auch meistens so ist, dass die Betenden nicht so viel mitrezitieren, sondern eher warten auf die nächste Handlung. Aber wir haben natürlich auch andere, also nach diesem Gebet haben wir dann nochmal so Bittgebete, was wir dann auch so nochmal individuell oder zusammen, nicht als, also es macht auch jede Gemeinde ein bisschen anders, aber so ein bisschen auch im Chor, sage ich einfach mal, aufsagen. Und da kenne ich das auch mit der Melodie, dass wir haben zum Beispiel Gottesnamen, die wir auch so als Bittgebet aufsagen. Mhm. So, ja, Jimmy, du ja Allah, ja Garib. Und dann geht das so weiter. Und manche haben eine andere Melodie einfach, die dir nicht bewusst ist oder die dem anderen nicht bewusst ist. Und dann merkst du so, die Stimmlage geht einmal hoch, einmal runter, einmal wird sie schneller, einmal langsamer und dann denkst du so, wer passt sich jetzt wem an? Und dann kannst du auch nicht so einen Kanon daraus machen und entweder hast du geschickte Menschen, die dann merken, oh, ich bin die Einzige, die jetzt eine andere Version hat und dann stelle ich meine Stimme ein bisschen leiser, aber dann gibt es auch dominante Stimmen, die sagen, nee, jeder macht so wie ich und dann noch lauter, obwohl die Person vielleicht alleine ist. Das ist dann witzig, aber dann versuche ich halt einfach so ein bisschen, wenn ich an dem Tag nicht unbedingt mich durchsetzen möchte, dann bin ich dann so, okay, ich lass mal durch, was die anderen so
Ja, Kybra, das waren ein paar Fragen von mir an dich, mal so ganz ehrlich gefragt. Ich habe mir überlegt, Fragen zu stellen, die man sich vielleicht gar nicht so trauen würde zu fragen auf einer Podiumsdiskussion oder wenn man jetzt mal bei dir, du machst ja auch Vorträge zum Beispiel in Schulklassen oder pädagogische Angebote oder manchmal bekommen wir ja auch per Mail Fragen gestellt und ich dachte mir, das könnten auch Fragen sein, die man sich vielleicht gar nicht am Anfang so traut. Deswegen habe ich die heute einfach mal für uns alle gestellt und unser Credo ist ja, ihr sollt fragen, ihr dürft fragen, ihr dürft wirklich alles fragen, denn nur so können wir ja Barrieren abbauen, nur so können wir uns dann den Themen auch wirklich annähern, nur so können wir ins Gespräch kommen und im Gespräch bleiben. Also wenn ihr jetzt noch Fragen habt, wo ihr denkt, oh, kann ich das überhaupt mal fragen, aber irgendwie würde mich das interessieren und bei Google gibt es keine Antwort, weil manchmal gibt es auch wirklich keine Antwort im Internet, das Internet weiß wirklich auch nicht alles, dann traut euch, zögert nicht, schreibt uns an.
331podcast@host-of-one.org.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Dann gibt es nämlich deine Fragen an mich.
Oh ja.
Und in der dritten Folge unserer Miniserie stellen wir Fragen an Rebecca. Bleibt gespannt.
Bleibt gespannt. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.